Teil 2. Nach der gebrochenen Karriere von Gideon folgt nun die kurze Karriere eines seiner Söhne, Abimelech. Und Bruder Wehrenberg hat heute Vormittag gesagt, ohne Gideon wäre Abimelech nicht denkbar. Das gehört zum Erbe Gideons dazu. In Kapitel 8 wird das ja schon angedeutet, also er hatte 70 eheliche Söhne gewissermaßen, aber auch, also zusätzlich von seinem Nebenweib, die in Sichem wohnte, hatte er einen Sohn, dem er den Namen Abimelech gab. Abimelech, also mein Vater ist König. Und Abimelech beweist nun einen ausgeprägten Machtinstinkt. Am Anfang steht erstens der Brudermord. Abimelech aber, Kapitel 9, der Sohn Jerubbaals, begab sich nach Sichem. Wir befinden uns jetzt also wieder in der Heimat Abimelechs in Sichem, zwischen den Bergen Ebal und Garizim. Zu den Brüdern oder Verwandten seiner Mutter und stellte ihnen sowie allen, die zu der Familie des Vaters seiner Mutter gehörten, Folgendes vor. Richtet doch an alle Bürger von Sichem die Frage. Und Folgendes vor. Richtet doch an alle Bürger von Sichem laut folgende Frage. Jetzt kommt die Frage. Was ist vorteilhafter für euch, wenn 70 Männer, also sämtliche Söhne Jerubbaals, also sämtliche eheliche Söhne Jerubbaals, über euch herrschen? Oder wenn ein einziger Mann euer Herrscher ist? Bedenkt auch, dass ich von eurem Fleisch und Bein bin. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Und als nun die Verwandten seiner Mutter alle diese Äußerungen von den Bürgern von Sichem laut aussprachen und für ihn eintraten, da neigten sich deren Herzen dem Abimelech zu. Denn sie sagten, er ist unser Bruder oder unser Stammesgenosse. Sie gaben ihm also 70 Schekel Silber aus dem Tempel des Bundesbaals. Und mit diesem Geld nahm Abimelech eine Anzahl nichtsnutziger und verwegener Leute in seinen Dienst. Sie bildeten sein Gefolge, also eine Art Söldnertruppe. Er begab sich dann nach Ophra, in das Haus seines Vaters, also wieder dorthin, und ermordete dort seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Männer, alle auf einem Stein, also das soll ausdrücken gewissermaßen im Akt einer öffentlichen Hinrichtung, nicht irgendwie in einer offenen Schlacht oder bei Nacht oder so, sondern alle auf einem Stein. Nur Jotham, der jüngste Jerubbaals, blieb am Leben. Also wurden doch nur 69 erwischt. Nur Jotham, der jüngste Jerubbaals, blieb am Leben, weil er sich versteckt hatte. Darauf versammelten sich alle Bürger von Sichem und alle Bewohner des Milo. Das war eine Festung, eine Burg, die zu Sichem dazugehörte. Begaben sich zu der Denkmalseiche, die in der Nähe von Sichem steht, und machten dort Abimelech zum König. Das ist der Brudermord. Der Vater hatte die Nachfolgefrage nicht geklärt, hatte dieses Machtvakuum hinterlassen und eben seine 70 legitimen Söhne. Also musste Abimelech damit rechnen, dass einer von denen oder ein Team aus deren Reihen irgendwie in die Fußstapfen des Vaters treten würde. Das war wahrscheinlich, denn es bestand ja noch dieses Grundvertrauen gegenüber der Familie Gideons. Man hatte ihm diese Königswürde angeboten. Aber all diese Brüder hatten offensichtlich nicht den ausgeprägten Machtinstinkt, den Abimelech bewies. Und so macht er jetzt aus seiner Schwäche, nämlich dass er ein illegitimer, außerehelicher Sohn ist, eine Stärke. Er geht nach Sichem in die Heimat seiner Mutter, baut sich dort eine Hausmacht auf und so wechselt dann der Schauplatz von Ophra nach Sichem. In Sichem sammelt er seine Leute, sponsert diese Revolte mit Geldmitteln aus dem Baalskult. Und man kann sich auch vorstellen, dass die Baals-Anhänger ein Interesse daran hatten, Abimelech zu unterstützen, weil das auf alle Fälle den Baals-Kult stabilisieren würde. Denn sie wussten ja nicht, ob eventuell aus der klassischen Gideon-Sippe irgendwann mal wieder einer aufstehen würde, um den Baals-Kult erneut auszurotten. Und so war man auf der sicheren Seite. Abimelech war in gewisser Weise einer von ihnen, damit hatte er ja auch geworben. Und sie geben ihm das Geld, er wirbt die Truppe an, ermordet seine Halbbrüder. Und wissen Sie, was interessant ist? Mit keinem Wort wird hier davon gesprochen, dass sich irgendwie die Leute, sei es aus Ophra, sei es aus dem Umfeld in Sichem, aufgeregt hätten über dieses Massaker.
Es wird nicht von irgendeinem Widerspruch geredet, dafür, dass jemand den Abimelech zur Rechenschaft gezogen hätte. Das scheint ganz selbstverständlich durchzugehen. Auch ein Hinweis auf die moralische Situation, auf die Dekadenz, die sich wie ein Mehltau auf die Gewissen der Menschen gelegt hatte. Eine satte Müdigkeit scheint alles Engagement für Recht und Wahrheit erstickt zu haben. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Gideons Vorbild, My Home is My Cattle, hatte Wirkung gezeigt. Keine Verantwortung. Kein Gewissen schlägt aus. Und Abimelech bleibt völlig unbehelligt. Dann wird er offiziell zum König ausgerufen. Und während er am Ziel seiner Wünsche ist und seine Komplizen ihn zum König hochjubeln, da tritt plötzlich ein anderer junger Mann für kurze Zeit ins Rampenlicht. Das ist der Jotham, der dem Mordanschlag entkommen war. Offensichtlich hat er auch da schon etwas pfiffiger reagiert als seine Brüder. Und man kann sagen, endlich einer ist noch da, der sein Maul aufreißt und den Mörder nicht in Ruhe lässt. Und daraus entwickelt sich eine dramatische Szene, das ist Punkt 2, der Fluch. Lesen Sie bitte mit mir ab Vers 7. Als man das dem Jotham hinterbrachte, als das Abimelech, der Brudermörder, zum König ausgerufen wird, machte er sich auf und trat auf den Gipfel des Berges Garizim und rief mit hoch erhobener Stimme. Also, hier ist der Berg Garizim. Dort in Sichem haben sie sich in der Ebene getroffen. Und man kann sich vorstellen, wie der Jotham sich dort auf einen Felsvorsprung stellt, der in das Tal hineinragt. Die akustischen Verhältnisse sind dort, muss man sich vorstellen, ähnlich wie in einem Amphitheater. Man hört also den Schall, so sagen die Experten, sogar noch bis zum Berg Ebal hoch. Das ist eine gespenstische Kulisse, wenn Sie so wollen. Und während die anderen jetzt in feierlicher Zeremonie den Abimelech zum König ausrufen, stiehlt sich Jotham gewissermaßen diesen Weg da hoch zum Berg Garizim, bezieht Position und dann zerschneidet plötzlich eine dröhnende Stimme die Luft. Und ich kann mir vorstellen, Jotham muss dieses Gleichnis, was er dann erzählt, sehr schnell gesprochen haben. Denn er weiß ja, ich habe nicht viel Zeit. Während ich hier rede, oben auf dem Garizim machen sich wahrscheinlich die Killer des Abimelech schon auf den Weg, um mich zu holen. Und dann bricht er das Schweigen und während die dort unten ihren König einführen, ertönt es dann plötzlich vom Berg Garizim herunter, was hier ab Vers 2 geschildert ist. Ich kann mir vorstellen, er hat ja wie im Staccato gesprochen, eine fast bizarre Gelegenheit. Und jetzt stoppen Sie mal mit, wie lange er wohl für dieses Gleichnis gebraucht hat. Das geht los ab Vers 7, die Zeit läuft. Irgendjemand stoppt bitte mit. Ja, hört mich an, ihr Bürger von Sichem, damit auch Gott euch anhöre. Einst gingen die Bäume hin, um einen König über sich zu salben und sagten zum Ölbaum, sei du unser König. Aber der Ölbaum erwiderte, soll ich etwa meine Fettigkeit aufgeben, um deretwillen Götter und Menschen mich preisen und soll hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume zum Feigenbaum, komm, du sei unser König. Aber der Feigenbaum erwiderte ihnen, soll ich etwa meine Süßigkeit und meine köstlichen Früchte aufgeben und hingeben, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume zum Weinstock, komm, sei du unser König. Aber der Weinstock erwiderte ihnen, soll ich etwa meinen Wein aufgeben, der Götter und Menschen fröhlich macht und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume alle zum Dornstrauch, komm, sei du unser König. Da antwortete der Dornstrauch den Bäumen, wenn ihr mich wirklich zum König über euch salben wollt, so kommt, vertraut euch meinem Schatten an. Wo nicht, so soll Feuer vom Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanons verzehren. Und nun, wenn ihr treu und redlich gehandelt habt, dass ihr Abimelech zum König gemacht und wenn ihr ehrenhaft an Jerubbaal und seinem Hause gehandelt habt und euch dankbar für seine Verdienste um euch beworben habt, denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben aufs Spiel gesetzt und euch aus der Hand der Midianiter errettet. Während ihr euch jetzt gegen das Haus meines Vaters erhoben und seine Söhne ermordet habt, 70 Männer alle auf einmal, und habt Abimelech, den Sohn seiner Magd, zum König über die Bürger von Sichem gemacht, weil er euer Stammesgenosse ist. Wenn ihr also heute treu und ehrenhaft an Jerubbaal und seinem Haus gehandelt habt, so wünsche ich euch, Freude an Abimelech zu erleben
und auch er möge über euch froh werden. Wenn aber nicht, so möge Feuer von Abimelech ausgehen und die Bürger von Sichem samt den Bewohnern der Burg verzehren und ebenso möge Feuer von den Bürgern Sichems und von den Bewohnern der Burg ausgehen und Abimelech verzehren. Wie lang war's? 115, ja, in etwa 115 Sekunden, also knapp 2 Minuten hat er gebraucht. Wegen des Falls muss man vielleicht noch etwas länger ansetzen, aber vielen Dank, Sie können sich vorstellen, 2 Minuten etwa. 2 Minuten diese dramatische Rede. Wahrscheinlich wird es auf Hebräisch noch etwas, ich habe schon überlegt, ob ich Ihnen nicht einen Teil Hebräisch vorlesen sollte, aber es wäre dann noch länger gedauert. Also, sagen wir gut, 2 Minuten hat er gebraucht. Und dann steht hier ein interessanter Satz in Vers 21. Darauf entfloh Jotham eilig und kam glücklich nach Beer, wo er sich in weiter Entfernung von seinem Bruder Abimelech niederließ. In diesem Gleichnis läuft alles auf den Dornbusch zu. Klar, dass er damit den Abimelech meint. Der Dornbusch ist im Vergleich zu den anderen Bäumen nutzlos und schädlich. Der Ölbaum liefert Öl, also Fett. Der Feigenbaum bringt wertvolle Früchte hervor. Feigen waren ein wichtiges Nahrungsmittel in Israel. Der Weinstock, naja, was man daraus gewinnt, wissen Sie. So, und jetzt dagegen der Dornstrauch. Das war ein Kreuzdorn oder ein Brombeerstrauch, je nachdem. Wozu kann der nützlich sein? Der kann dazu nützlich sein, Herdfeuer anzuzünden. Er hat ziemlich trockenes Geäst. Aber schon diese Aussage, ihr könnt Schatten bei mir finden, das ist eigentlich die blanke Ironie, denn so ein kümmerlicher Dornstrauch, der wirft kaum Schatten. Ich denke, der Vergleich ist klar. Während also die edleren Leute gewissermaßen einen aufbauenden Beitrag für das Gemeinwesen leisten, greift der Nutzloseste nach der blanken Macht. Aber was ist hier die Ironie? Lesen Sie mal Vers 14. Die bitten ihn darum. Da sagten alle Bäume zum Dornstrauch, komm, sei du unser König, die laden ihn geradezu ein. Und hat er einmal an der Macht geschnuppert, greift er die Gelegenheit beim Schopf und sagt, jetzt setze ich mich durch. Er droht dann gleich in Vers 15. Es ist sehr vielsagend und offen. Wenn ihr mich wirklich über euch salben wollt, so kommt, so vertraut euch meinem Schatten an. Wo nicht, haha, so soll Feuer vom Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanons verzehren. Also entweder ihr kommt freiwillig, oder wo ihr mich jetzt schon mal auf die Idee gebracht habt, euer König zu werden, ich setze es mit Gewalt durch. Tja, und was machen die anderen? Wie reagieren sie auf diese Einschüchterung? Die nehmen ihn trotzdem. Sie wehren sich nicht. Und wenn man diese Fabel mit einem Sprichwort zusammenfassen will, kann man wirklich sagen, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Das ist hier in jedem Fall zutreffend. Das ist die Quintessenz dieser Fabel. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Und die Dekadenz, hoffentlich nicht, und die Dekadenz der einen, das kommt nicht auf die CD, die Dekadenz der einen, die sagen, ohne mich, schafft ein Vakuum, das von der Machtgier der anderen ausgefüllt wird. So läuft es hier. Nur mal in Klammern. Wie sieht es eigentlich mit dem Beitrag der Christen für unser Land aus? Für unser Volk, für unsere Gesellschaft? Suchet der Stadt Bestes, sagt Gottes Wort. Gut, offensichtlich kommt es Jotham nicht auf alle einzelnen Aspekte des Gleichnisses an, sondern auf diese aktuelle Zuspitzung. Und dann hängt er auch diesen Fluch, unmittelbar fügt er diesen Fluch an das Gleichnis an und sagt, ihr habt das jetzt gehört? Und wenn ihr ehrenhaft an meinem Vater und seiner Familie gehandelt habt, dann möge das gut gehen, was da jetzt läuft. Dann möge Abimelech Freude an euch, Sichemitern haben, und ihr Sichemiter Freude an Abimelech. Aber wenn das ungerecht war, was ihr getan habt, dann sollt ihr euch gegenseitig zerstören. Das ist der Fluch. Und es ist eine Gerichtsprophetie, denn die Sache ist ja schon gelaufen. Die Möglichkeit, von der Jotham spricht, wenn das ungerecht gewesen sein sollte, ist ja schon Wirklichkeit. Und deswegen ist das die indirekte Ankündigung eines Gerichts. Sowohl über Abimelech als auch über die Sichemiten. Sie haben ja dem Mörder nicht gewehrt. Sie haben ihn ja unterstützt. Sie haben ihn finanziert. Sie tragen eine moralische Mitverantwortung für das Verbrechen an den Söhnen Gideons. Und deshalb wird, wenn Jotham Recht behält, passieren, was er in Vers 20 noch als Möglichkeit formuliert. Der Dornstrauch, Abimelech, wird die Bürger von Sichem verzehren, aber
Er wird selbst nicht ungeschoren davonkommen. Auch der Dornbusch wird verbrennen. Und nachdem er das gesagt hat, kann Jotham nur noch flüchten, um der Todesschwadron seines Halbbruders zu entkommen. Danach wird dieser Jotham nicht wieder auftauchen. Aber in dieser dramatischen Situation, da erweist er sich als ein Sprachrohr des lebendigen Gottes. Und schauen Sie, manchmal ist nichts anderes möglich. Manchmal ist nichts anderes möglich, auch heute, dass einfach einer aufsteht und die Stimme erhebt und die Wahrheit hineinruft. Manchmal geht nicht mehr, aber dann sollte dieses wenigstens geschehen. Und ich denke, dass wir auch immer wieder uns die Frage stellen müssen, wo Gott uns diesen Auftrag erteilt. Ein Beitrag in einer Diskussion in der Schule. Oder ich denke an eine Familie, an ein Ehepaar hier aus Hannover, deren Kind in der Schule, in der Schulklasse ein Buch lesen musste über den lieben Herrn Teufel, wo die Realität des Teufels verharmlost und letztlich lächerlich gemacht wird und die Kinder durch die Schule verpflichtet werden, dieses zu lesen. Und es gab keine Chance, dieses zu verhindern. Es gab nur die Chance, das Kind davon befreien zu lassen, dass es etwas anderes lesen darf. Und wo die Eltern im Grunde genommen das getan haben, was hier Jotham tut. Sie haben sich artikuliert, sie haben geschrieben, sie haben an den Rektor geschrieben, sie haben sich mit dem Lehrer auseinandergesetzt. Sie wussten sehr wohl, wir werden dieses hier nicht abwenden können. Aber sie haben geschrien. Und sie haben ein Zeugnis der Wahrheit laut werden lassen. Und das sollten wir uns fragen, liebe Geschwister. Wo ist unsere Verantwortung, solches zu tun? Wir können das nicht in jeder Situation machen. Dann wären wir ständig nur noch am Schreien und es würde uns überhaupt niemand hören. Aber es gibt Situationen, es gibt den Kairos, wo wir unseren Mund aufmachen müssen. Und da gebe Gott uns ein sensibles Gewissen und Weisheit, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Jotham beweist Mut, er beweist Charakter. Und wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Dieser Jotham, der klug genug war, der Ermordung zu entkommen, der mutig genug war, in dieser Situation öffentlich seine Stimme zu erheben. Was hätte Gideon für alle gewinnen können, wenn er den gefördert hätte? Wenn er sich um den zum Beispiel intensiver gekümmert hätte, natürlich möglichst um viele andere auch. Wenn er den herangeführt hätte, was ist da versäumt worden? Aber der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht, und Abimelechs Krug bricht sehr schnell. Vers 22. Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, ließ Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Bürgern von Sichem entstehen, dass die Bürger von Sichem von Abimelech abfielen. Dies geschah nämlich, damit das an den 70 Söhnen Jerubals begangene Verbrechen gerecht würde und Gott ihr Blut auf ihren Bruder Abimelech, der sie ermordet hatte, und auf die Bürger von Sichem kommen ließe, die ihm bei der Ermordung seiner Brüder behilflich gewesen waren. Das ist drittens und letztens das Gericht. Und Sie haben die Gliederung zu diesem dritten und letzten Punkt auf der Rückseite Ihres Blattes. Am Anfang, also 3a, das Prinzip dieses Gerichts. Wir sehen ja, eine Zeit lang, in diesem Falle 3 Jahre, kann sich die Bosheit scheinbar ungebremst austoben. Aber dann setzt Gott selbst dem Abimelech und seinen Komplizen die Grenze. Und in Vers 22 bis 24 wird das Prinzip genannt. Gott lässt einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Bürgern entstehen, sodass die Bürger von Sichem, von Abimelech abfielen. Und dies geschah, damit das an den 70 Söhnen begangene Verbrechen gerecht würde. Und Gott ihr Blut auf ihren Bruder Abimelech, der ermordet hatte, kommen ließ, und auf die Bürger von Sichem. Das Prinzip, was hier waltet, ist das der wechselseitigen Zerstörung. Das ist das Prinzip. Die Feinde zerstören sich gegenseitig. So wie es Jotham angekündigt hatte in seinem Gleichnis. Genau das geschieht hier. Und dieser böse Geist, den Gott schickt, da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Das kann einmal bedeuten, es ist ein Zerwürfnis zwischen den Sichemiten und Abimelech, entstanden Misstrauen, Missgunst. Dieser böse Geist kann aber auch eine dämonische Wirkung beschreiben. So ähnlich wie es bei Saul war, 1. Samuel 16, Abvers 14, wo Gott es einem dämonischen Geist erlaubte, etwas zu tun, was letztlich im Sinne des Gerichtes Gottes war an dieser Stelle. Es kann auch beides sein hier, dass Gott wirklich einem dämonischen Geist diese Wirkung zugesteht und dadurch eben das Verhältnis zwischen Abimelech und den Sichemiten in dieser Weise aufgeladen und zerstört wird. Ehemalige Komplizen werden zu Feinden. Gott richtet das Böse, indem er es gegen einen anderen richtet. Das ist das Prinzip der wechselseitigen Zerstörung. Und damit rächt Gott das Unrecht. Gott lässt das Böse niemals endgültig triumphieren. Das müssen wir festhalten. Gott lässt das Böse niemals endgültig triumphieren. Diese Wahrheit über Gottes Rache, die steht übrigens auch im Neuen Testament. Denken wir an Römer 12, Vers 19, wo Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Und dann zitiert Paulus aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35. 5. Mose 32, 35. Die Rache ist mein. Und damit macht Paulus ganz klar, es ist den Christen verboten, die Rache selbst in die Hand zu nehmen. Aber er soll Raum lassen dem lebendigen Gott, damit die gerechte Rache und Vergeltung des heiligen Gottes, der am Ende immer für Recht sorgt, so oder so, damit die sich entfalten kann. Also, in diesen Versen schon wird die Frage beantwortet, warum Abimelechs Macht zerbröselt, weil Gott es so will. Weil Gott die prophetische Ankündigung des Jotam bestätigt und entsprechend handelt. Gott ist in control, sagt man bei den Amis. Und das gilt für unsere politische Situation genauso. Das dürfen wir angesichts aller Ungewissheiten wissen. Gott ist in control. Und hier übt er die Kontrolle so aus, dass er Zwietracht sät zwischen die Sichemiten und Abimelech. Und dann passiert genau das, was Jotham angekündigt hat. B. Sichem bekämpft Abimelech und C. Abimelech bekämpft Sichem. Wir gucken uns das noch ganz kurz an. Zunächst C, B, Sichem bekämpft Abimelech ab Vers 25. Die Bürger von Sichem legten also, um ihn verhasst zu machen, auf den Bergeshöhen Wegelager in Hinterhalt. Die mussten jeden ausplündern, der auf der Straße an ihnen vorbeizog. Das wurde dem Abimelech hinterbracht. Das ist interessant. Also in diesen Bergen, also Garizim und Ebal, jenseits und diesseits von Sichem, haben organisierte Banden einen Auftrag auszuführen. Sie müssen nämlich die Reisenden bedrohen und ausplündern. Das ist sehr interessant. Inwiefern kann man Abimelech damit schaden? Nun, inwiefern schaden etwa die Terrorkommandos in der Türkei oder in Ägypten oder in Tunesien ihren Regierungen dadurch, dass sie Terrorakte ausüben? Sie destabilisieren die Situation. Sie sorgen für Unsicherheit der Verhältnisse, für Unzufriedenheit. Sie bewirken einen Autoritätsverlust des herrschenden Systems und möglicherweise auch einen Rückgang der Touristik- oder Zolleinnahmen. Und genau darum geht es hier in Vers 25. Es wird Unruhe geschürt, destabilisiert, um letztlich dem Abimelech damit zu schaden. Und dann folgt noch ein direkter Schachzug gegen Abimelech, mit dem die Sichemiten ihn angreifen. Es tritt nämlich plötzlich jemand auf, namens Gaal, der dem Abimelech ganz ähnlich sieht. Schauen wir mal Vers 26. Damals war nämlich Gaal, der Sohn Ebeds, mit seinen Brüdern gekommen und hatte sich in Sichem niedergelassen. Und die Bürger von Sichem hatten Vertrauen zu ihm gewonnen. Als sie nun aufs Feld hinausgezogen waren und die Weinlese gehalten und gekeltert hatten, veranstalteten sie ein Freudenfest, begaben sich in den Tempel ihres Gottes, aßen und tranken und stießen Verwünschungen gegen Abimelech aus. Also hier ist der Alkoholpegel schon auf einem gewissen Level und man kommt in Stimmung. Und es wird geschürt, es wird Hass geschürt, Aufruhr geschürt gegen Abimelech. Und der Gaal bedient sich einer ganz ähnlichen Taktik, die vorher Abimelech seinerseits angewendet hat. Er sagt nämlich, sehen Sie ab Vers 28, da rief Gaal, der Sohn Ebeds, wer ist Abimelech und wer sind wir, die Sichemiten, dass wir seine Untertanen sein sollten? Also er war gerade mal ein paar Tage da und er sagt schon ganz geschickt, wir, die Sichemiten, ja, Identifikation. Und dann fährt er fort, ist er nicht ein Sohn Jerubals? Und Sebul, sein Vogt, müsste er nicht den Männern Hemors, des Stammvaters von Sichem, untertan sein? Warum sollen nun wir ihm dienen? Und dann bringt er sich gleich in Position. Hätte ich nur dieses Volk unter meinem Befehl, so wollte ich diesem Abimelech schon den Weg weisen und ihm sagen lassen, verstärke dein Heer und rücke aus. Also komm schon, ich werde dich schon vertreiben. Das ist interessant, ja. In diese aufgeladene Situation durch die Plündereien auf den Bergen kommt also dieser Zündstoff durch den Gaal. Er bringt offensichtlich eine kleine Söldnertruppe mit und er gewinnt das Vertrauen der Leute mit einer ähnlichen Strategie, wie sie vorher Abimelech angewendet hatte. Er sagt, wir Sichemiten, und dann verweist er auf die Herkunft Abimelechs, und zwar in diesem Fall auf dessen väterliche Linie. Und sagt, das ist ja gar kein echter Sichemit, der stammt ja eigentlich aus der Gideon-Sippe. Also Abimelech hatte ja damals versucht, Vertrauen zu gewinnen, indem er auf seine mütterliche Linie verwies und sagte, na, die anderen 70, das sind alles nur reinrassige Gideoniten aus Manasse. Aber ich habe doch hier zu 50% sichemitisches Heidenblut. Also ich bin doch euer Mann. Und der Gaal sagt dann, also dieser Abimelech, der hat ja nur zu 50% euer Heidenblut. Der gehört ja eigentlich noch zur Gideon-Sippe dazu. Was wollt ihr euch dem unterordnen? Ja, also es wird dieser Argumentationsgang nur ein bisschen anders gedreht. Und ja, schon fallen die Leute wieder drauf rein. Das Stimmvieh zieht immer sehr schnell mit. Und Gaal sagt dann hier, Männer Hemors, die Nachkommen Hemors, die müssen doch hier das Sagen haben. Und der Abimelech ist auf keinen Fall ein reinrassiger Nachkomme Hemors. Sie müssen wissen, Hemor, der gehörte zu den ersten Fürsten in dieser Gegend. Das war ein hevitischer Fürst. Das können Sie nachlesen in 1. Mose 34, Vers 2, 26 und 1. Mose 33, Vers 18. Das war also schon zu Zeiten Jakobs, als Jakob nach Sichem gekommen war. Also Jahrhunderte vorher, mehr als 500 Jahre vorher. Da hatte er dieses Land, einen Teil des Landes von Hemor gekauft. Und Sie erinnern sich vielleicht, es hatte dann diese Auseinandersetzung gegeben, der Sichem von den Hevitern, der wollte eine Tochter Jakobs, nämlich diese Dinah, heiraten. Und dann hat es da alle möglichen Verwicklungen gegeben. Und am Ende hat er die Dinah zwar kurzfristig gekriegt, hat sie auch verführt, aber das haben dann die Söhne Jakobs mitbekommen und sie haben dann ihre Schwester gerächt und auf ganz hinterhältige Art und Weise die Heviten und auch eben den Sohn Hemors, der Sichem hieß, nachdem dieser Ort wieder benannt war, den Kopf kürzer gemacht. Das war die Geschichte. Und es war nun sehr leicht, im Blick auf diese Geschichte mit Jakob und seinen Söhnen, die wegen der Diener einen Großteil der Hemor-Leute geköpft hatten, zu sagen, Leute, seid vorsichtig mit Israeliten. Dieser Abimelech, der hängt auch mit dieser Jakobslinie zusammen. Und denkt dran, was damals zu Zeiten Jakobs geschah. Also es war sehr leicht, den Abimelech aufgrund seiner israelitischen Verknüpfungen und Verwicklungen in Misskredit zu bringen. Also wenn wir sagen, Jakob war, es gibt da unterschiedliche Zählungen, sagen wir aber 1800, jetzt mal ganz grob, und wir befinden uns hier im Bereich 1150, dann liegen da also deutlich mehr als 500 Jahre dazwischen. Ja, aber wir können ja heute sogar noch diese Zusammenhänge nachvollziehen aufgrund der biblischen Quellen. So, und jetzt ist es ihnen also gelungen, Abimelech in Misskredit zu bringen, ihn zu bekämpfen. Und Abimelech erfährt das und lässt sich nicht zweimal bitten, das ist C. Abimelech bekämpft nun seinerseits Sichem. Das geht los in Vers 30. Sie müssen sich das zu Hause dann alles mal in Ruhe durchlesen, aber dafür habe ich Ihnen ja die Gliederung gegeben und dann können Sie das nochmal richtig, ja genüsslich möchte ich nicht sagen, aber gründlich nachvollziehen. Genüsslich kann man das nicht lesen. Lesen wir mal ab Vers 34. Also in den Versen davor hat der Sebul, der Stadthauptmann, das mitbekommen, was der Gaal da für große Töne spuckt. Er informiert den Abimelech und Abimelech holt jetzt aus zum Gegenschlag. Da machte sich Abimelech mit einem Kriegsvolk, das er bei sich hat, in der Nacht auf den Weg. Und jetzt kommen drei Akte, in denen Abimelech Sichem zerstört. Erstmal Verse 34 bis 41 kämpft er mit Gaal. Sie legten sich in vier Abteilungen in den Hinterhalt gegen Sichem. Als nun Gaal, der Sohn Ebeds, hinausging und an den Eingang des Stadttores trat, brach Abimelech mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. Und sobald Gaal die Leute erblickte, der Hauptmann von Abimelech, der Sebul, der stand da gerade bei ihm, der war also auch in der Stadt Sichem gewesen. Sobald der Gaal die Leute von Abimelech erblickt, sagte, da kommt ja Kriegsvolk von den Berghöhen herab. Aber Sebul entgegnete ihm, den Schatten der Berge hältst du für Männer. Doch Gaal blieb dabei. Nein, es sind Krieger, die vom Nabel des Landes, das könnte eine Bezeichnung für den Garizim sein, herabziehen. Und dort ist noch eine Schar, die des Weges von der Wahrsageeiche herkommt. Und dann ist es in der Tat so, dass man das nicht mehr leugnen kann, das sind wirklich Krieger. Und da sagt Sibul dann ganz triumphierend, wo ist denn nun dein großes Maul, mit dem du ausgerufen hast, wer ist Abimelech, dass wir seine Untertanen sein sollten? Teilt das Kriegsvolk, das du verachtet hast, so zieh jetzt aus, kämpfe mit ihm. Da zog Gaal an der Spitze der Bürger von sich im aus und wurde mit Abimelech handgemein. Dieser aber schlug ihn zurück und er musste vor ihm fliehen. Und viele blieben erschlagen, liegen bis an den Eingang des Stadttores. Während Abimelech dann in Aruma blieb, vertrieb Sebul den Gaal und dessen Brüder, sodass sie nicht länger in Sichem bleiben konnten. Das war der erste Akt. Aruma wenige Kilometer von Sichem entfernt. So, und dann kommt der zweite Akt, ab Vers 42. Als dann am folgenden Morgen, also schon am nächsten Tag, die Leute, also die Sichemiten, da waren ja nur einige umgekommen, die unmittelbar mit Gaal zusammengekämpft hatten. Und am nächsten Tag gingen dann die anderen Sichemiten ganz normal aufs Feld, gingen ihrer Arbeit nach. Vers 42, da nahm Abimelech, der Kunde davon erhalten hatte, sein Kriegsvolk, teilte es diesmal in drei Abteilungen und legte sich draußen auf dem Feld in den Hinterhalt. Als er nun sah, wie Leute aus der Stadt herauskamen, fiel er über sie her und machte sie nieder. Dann stürmte er mit seiner Abteilung vor und nahm am Eingang des Stadttores Stellung. Er hatte die also jetzt aufgespalten, die einen waren auf dem Feld und die anderen noch in der Stadt. Er macht das Stadttor dicht. Und während die beiden anderen Abteilungen über alle die herfielen, welche auf dem Felde waren und sie niederhieben. Abimelech bestürmte dann die Stadt jeden ganzen Tag hindurch und als er sie erobert hatte, ließ er die Einwohner töten, zerstörte die Stadt und streute Salz über die ganze Stätte. Das ist alles so, wie Jotham angekündigt hat. Es wird Feuer von ihm ausgehen und die Sichemiten verzehren und die Sichemiten werden ihrerseits ihn bekämpfen. Und dieses Salzstreuen, das war ein zynischer, symbolischer Akt, das bedeutet ein Verdammungsurteil über diese Stadt. Das heißt, hier wird Salz gestreut, diese Stadt wird nie mehr wieder erstehen, sie wird unfruchtbar bleiben. Das sollte damit symbolisiert werden. 5. Mose 29, 22 kann man das nachlesen, Jeremia 17, 6, das Salzstreuen als Verdammungsurteil. So, und dann bleibt noch die Burg und gegen die wendet er sich in den Versen 46 bis 49. Die Burg war also ein weiterer Stadtbereich von Sichem, ausgebaut. Hier lebten wahrscheinlich weite Teile der Oberschicht. Und nachdem er nun die Leute auf dem Feld angegriffen hat und im klassischen Kern der Stadt, macht er sich auf den Weg zu dieser Burg, zu diesem Millo, wie man es auch nennt. Als die Bewohner der Burg, Vers 46, von Sichem das vernahmen, begaben sie sich alle in den Keller des Tempels des Bundesgottes. Jetzt suchen sie also die religiöse Zuflucht dort. Sobald nun dem Abimelech gemeldet wurde, dass alle Bewohner der Burg von Sichem dort beisammen seien, jetzt kommt was Interessantes, stieg er mit seiner gesamten Mannschaft auf den Berg Salmon. Dort nahm Abimelech seine Axt zur Hand, hieb einen Busch Holz ab, lud ihn sich auf die Schultern und befahl seinen Leuten, was ihr mich habt tun sehen, macht genauso, ohne Verzug. Also sie haben sich alle Holz auf die Schultern gelegt. Da hieben auch sämtliche Krieger Mann für Mann einen Busch für sich ab, zogen dann hinter Abimelech her, warfen das Holz oben auf den Keller und setzten so den Keller von oben her in Brand, sodass nun auch alle Bewohner der Burg von Sichem ihren Tod fanden. Ungefähr 1000 Männer und Frauen. Ganz schön brutal. So. Übrigens, mit dieser Kampfmethode erfüllt er exakt die Ankündigung von Vers 20. Kapitel 9, Vers 20. Das war genau das, was verlangt war. Feuer geht aus und verbrennt Sichem. So, und dann der dritte Akt. Jetzt geht's weiter zur Stadt Thebes. Und die Stadt Thebes befindet sich hier. Etwas weiter nur im Norden. Hier ist Sichem. Dort ist Thebes. Die waren in irgendeiner Weise mit Sichem verbunden. Wahrscheinlich hatten sie Sichem unterstützt in der Auseinandersetzung gegen Abimelech. Und folgerichtig wurden auch Thebes noch angegriffen. Hierauf rückte Abimelech gegen Thebes vor, belagerte den Ort und eroberte ihn. Und wieder steht da ein Turm. Und was einmal funktioniert hat, denkt Abimelech, das müsste auch ein zweites Mal klappen. Also, sehen Sie, was er macht. Sie hatten sich selbst eingeschlossen und waren auf das Dach des Turmes gestiegen. Also sie hatten jetzt daraus gelernt und hatten gesagt, ja in dem Keller sind sie verkugelt worden. Wir steigen jetzt nach oben ins Dach, wie will er da Feuer werfen. Als nun Abimelech an den Turm herangerückt war und ihn bestürmte und dabei bis an den Eingang des Turmes heranging, um Feuer an ihn zu legen. Also er wollte das jetzt von unten her gewissermaßen ausräuchern, dass sie dann oben keine Fluchtmöglichkeiten hatten. Das war seine Strategie. Da schleuderte ihm eine Frau den oberen Stein einer Handmühle auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief er schnell seinen Waffenträger herbei und befahl ihm, ziehe dein Schwert und töte mich vollends, damit man mir nicht nachsagen kann, ein Weib habe mich umgebracht. Da durchbohrte ihn sein Waffenträger und er starb. Als nun die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, kehrten sie ein jeder in seinen Wohnort zurück. Das ist also das tragisch-komische Ende Abimelechs. Er geht zu unvorsichtig an diesen Turm heran und da oben reagiert eine Dame sehr schnell und schmeißt ihm einen riesigen Stein. Wahrscheinlich haben wir ein paar Männer geholfen, den zu wuchten, denn ich musste ja so den Stein, das war ja kein Kieselstein, der dürfte einige Kilo schwer gewesen sein. Sie wirft ihn runter und er ist offenkundig zu unvorsichtig, wird getroffen und weiß, sein letztes Stündchen hat geschlagen. Und dann ruft er wenigstens noch da einen seiner Männer herbei und sagt, bring du mich wenigstens um, damit man mir nicht nachsagen kann, ich sei von einer Frau ermordet worden. Es ist aber doch rausgekommen, wie Sie sehen. Und als der Anführer dann getötet wird, stellen interessanterweise die Mitläufer den Kampf ein. Ja, jetzt ist Schluss. Er ist weg. Und jetzt haben sie keinen mehr, dem sie hinterherlaufen können. Und dann endet unser Text so. So vergalt Gott dem Abimelech das Verbrechen, das er durch die Ermordung seiner 70 Brüder an seinem Vater begangen hatte. Also Gideon wird gerecht von Gott. Und ebenso ließ Gott alle Freveltaten der Einwohner von Sichem auf ihr Haupt zurückfallen. Letzter Satz, so erfüllte sich an ihnen der Fluch Jotams des Sohnes Jerubbaals. Also Sie sehen, dieses Prinzip der wechselseitigen Zerstörung ist durchschlagend in Anwendung gekommen. Genau wie es Jotam angekündigt hatte in seiner kurzen 2-Minuten-Rede vom Garizim herab. Und Ihnen ist vielleicht auch aufgefallen, dass das Prinzip 22 bis 24 und das Fazit 56 bis 57 im Grunde die gleiche Wahrheit aussagen und wie eine Klammer diesen Passus, diesen ganzen Abschnitt einrahmen. Und damit soll etwas ausgedrückt werden. Gott hat es so geplant, das Prinzip, und Gott hat es nun so auch vollendet. Das soll diese Klammer ausdrücken. Vers 22 bis 24, dann kommt der ganze Bericht, wie Sichem gegen Abimelech kämpft und Abimelech gegen Sichem und das tragische Ende Abimelechs und dann dieses Fazit. Gott hat recht. Und so hält dieses Fazit diese Wahrheit nochmal nachdrücklich fest. Gott selbst deutet die Geschichte. Und damit wird sogar die tragische und schuldbeladene Karriere Abimelechs letztlich zu einem Zeugnis für die Macht und Souveränität Gottes. Alles muss zum Schlechten zusammenwirken für den, der sich Gottes Vergeltung aussetzt. Gott regiert. Das ist die entscheidende Botschaft auch dieses 9. Kapitels. Gott regiert. Er lässt sich nicht spotten. Er lässt den Brudermord nicht ungesühnt. Er verwirklicht diesen prophetischen Fluch, den der Jotam als sein Sprachrohr in diesem Augenblick ausgerufen hat. Und das Gericht trifft alle, die schuldig sind. Den Abimelech genauso wie die Leute von Sichem. Gott regiert. Um das nochmal zu unterstreichen, was Bruder Wernberg heute Vormittag sagte. Die moralische Verantwortung der Täter wird dadurch keineswegs verharmlost. Es wird nicht verharmlost, dass für Sünde auch die Sünder die Verantwortung tragen. Sünde kann eine unendlich zerstörerische Wirkung entfalten. Auch in unserem Leben, auch in unseren Familien, auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Schulen, auch in unserem Volk und unserem Land. Gideons Schuld zog weite Kreise lange über seinen Tod hinaus. Aber selbst der schlimmste Abfall und selbst die schlimmste Auflehnung konnten nicht verhindern, dass der lebendige Gott die Geschicke seines Volkes zu seinem Ziel hinlenkt. Vorgestern bekam ich einen Anruf von einem Glaubensbruder, der auch viel unterwegs ist und sagt, ach, an vielen Stellen brennt es und es gibt so viel Verwirrung und es wird so viel Zerstörung auch unter Christen angerichtet und es gibt so viel Ärger und Mutlosigkeit. Und ich war gerade bei der Vorbereitung der Schlussphase dieses Referats und da habe ich ihm das natürlich gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich bereite gerade den Schluss meines Referats für übermorgen vor und da wird in all dem Furchtbaren doch dieses eine große Licht deutlich, Gott regiert. Und seien Sie gewiss, er regiert auch in all den Umständen, über die Sie jetzt klagen. Er regiert, das ist die frohe Botschaft, die selbst über diesem traurigen Kapitel noch strahlend aufleuchtet. Und nochmal, das ist keine Anstiftung zur Bequemlichkeit für uns. Ich finde, dass sich dieses Kapitel 8 und Kapitel 9, diese gebrochene Karriere vom Gideon und die kurze Karriere vom Abimelech, sehr gut ergänzen. Kapitel 8 hat uns auf unsere Verantwortung behaftet, auf unsere Verantwortung, treu zu bleiben. Und Kapitel 9 dokumentiert und beweist, Gottes Souveränität siegt unter allen Umständen. Lassen Sie uns das festhalten, aus Gideons gebrochener Karriere. Nicht jeder, den Gott einmal gebraucht hat, bleibt bis zum Lebensende ein vorbildlicher Zeuge seines Herrn. Wer stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Wir selber sollen auf uns achten, dass wir nicht anderen Anstoß zum Sündigen werden, möglicherweise sogar über unsere Lebenszeit hinaus. Und wir sollen andersherum anstreben, dass wir die nach uns kommende Generation, unsere Kinder und alle, für die sie wieder Verantwortung tragen, vorbereiten. Vorbereiten auf ihre Aufgaben. Das ganze Richterbuch, ich sag's nochmal, ist ein Mahnmal, wie viel geistliche Verwüstung angerichtet wird, wenn wir die Verantwortung für die nächste Generation nur halbherzig wahrnehmen. Also, das ist die Verantwortung, die deutlich wird in Kapitel 8 bei Gideon. Und dann Kapitel 9, Abimelechs kurze Karriere zeigt uns, wie brutal sich die Gottlosigkeit auch immer darstellen mag. Wie frech menschliche Machtgier sich auch immer austoben will. Oder menschliche Verblendung oder menschlicher Fanatismus oder dämonische Verstrickung. Der lebendige Gott lässt sich nicht vom Thron der Geschichte stoßen. Das ist die helle Botschaft dieser Kapitel. Der heilige Gott behält das Zepter in der Hand. Es wird regiert. Und das ist tröstlich und das macht uns den Rücken frei zum Handeln, gerade auch angesichts der ungewissen politischen Situation im Inneren und Äußeren. Und so möchte ich Ihnen in Erinnerung bringen diesen wunderbaren Vers aus Psalm 147, Vers 5, wo es heißt, Psalm 147, Vers 5, unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unbegreiflich ist, wie er regiert. Unbegreiflich ist, wie er regiert. Und dann könnte einer kommen und sagen, naja klar, in den großen weltpolitischen Zusammenhängen, da kann ich das ja noch einsehen. Und so steht das ja auch im Vers vorher, also Psalm 147, Vers 4. Gott lenkt den Makrokosmos. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Firmaments. Aber gehen Sie ruhig noch einen Vers weiter zurück, nämlich zu Psalm 147, Vers 3. Da wird nämlich deutlich, dass dieser große Herr, der regiert, in seiner unbegreiflichen Souveränität, dass der auch für unseren Mikrokosmos, auch für unser kleines Leben sorgt. Da heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Das kannst du für dich in Anspruch nehmen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Es ist unbegreiflich, wie er regiert. Und er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Und er sorgt auch für Gerechtigkeit. Er sorgt für Gerechtigkeit und den Sieg seiner Leute. Und deswegen wird das hier am Ende nochmal betont. So vergalt Gott dem Abimelech das Verbrechen, das er durch die Ermordung seiner 70 Brüder an seinem Vater begangen hatte. Und das ist noch ein letzter Lichtblick im Hinblick auf Gideon. Der lebendige Gott bleibt so weit hinter seinem Werkzeug stehen, dass er ihm am Ende Recht verschafft gegenüber seinem völlig missratenen Sohn Abimelech, dass er das Recht, das Unrecht, was an dem Vater dort getan war. Gott sorgt für Gerechtigkeit und manchmal wird das sogar schon diesseits des Himmels und diesseits des Todes deutlich. Manchmal dauert es. Manchmal muss jemand sterben und ihm ist scheinbar keine Gerechtigkeit widerfahren. Aber das ändert nichts daran, dass Gott regiert und dass er für seine Leute immer Recht schafft. Und dass wir deswegen uns nicht ausgeliefert fühlen dürfen und müssen dem Weltlauf der Geschichte, den Machtkonstellationen der Globalisierung, den verschiedenen politischen Entwicklungen, auf die wir nur sehr geringen Einfluss nehmen können. Wir sind dem nicht ausgeliefert, denn Gott regiert. Und manchmal wird das schon mitten in dieser Welt deutlich. Und deshalb schließe ich mit einer Begebenheit, die vielen von Ihnen bekannt sein wird, aber die gerade diese Wahrheit hochinteressant beleuchtet. Sie wissen, wie Erich Honecker und seine Frau Margot die Christen in der ehemaligen DDR bedrängt haben. Gerade Frau Honecker, auch als Bildungsministerin, hat dafür gesorgt, dass die Christen an den Schulen in der DDR in der Regel einen sehr schweren Stand hatten. Dass viele, viele von ihnen nicht Abitur machen durften, nicht studieren konnten und dass sie vielen anderen Pressionen ausgesetzt waren. Und dann sorgte letztlich Gott dafür, welcher Kanäle er sich dafür auch immer bedient hat, wie das immer auch die Historiker bewerten mögen. Er sorgte dafür, dass dieses Unrechtsregime zerbrach. Und plötzlich stand der, der die Christen unterdrückt hatte, völlig hilflos da, ohne ein Dach über seinem Kopf und seine Frau mit ihm. Und wo fand er Zuflucht? Er fand Zuflucht beim Prediger, bei Uwe Holmer. Bei einem, der zu denen gehörte, die dieser Staat verfolgt und bedrückt hatte, manchmal offener, manchmal nur durch gewisse Behinderungen. Und plötzlich war Honecker darauf angewiesen, keine andere Zuflucht stand ihm offen, dass dieser Christ ihn aufnahm. Und das war für Honecker selbst nochmal eine Chance. Er war dabei, wenn sie die Losung lasen früh und wenn sie beteten. Gott allein weiß, was das bewirkt hat. Aber es ist, als ob einmal ein Fenster aufgeht und als ob Gott es auch dem Honecker gezeigt hätte, ich regiere. Und wohl dem, der zu dem Gott gehört, der alle Macht in seinen Händen hält. Auch das dürfen wir in Richter 9 lernen. Lassen Sie mich beten. Allmächtiger Gott, wir loben dich und preisen dich dafür, dass du die Geschichte regierst. Herr, und wenn wir dein Wort lesen und sehen, wie du es damals getan hast, zu Zeiten Gideons, dann erschrickt es uns, zu sehen, welche Brutalität da gewaltet hat, was Menschen auch Menschen antun können, wie die Sünde sich austobt, Herr, und du lässt es zu. Ja, und du wendest manchmal Sünde gegen Sünde, aber du kommst zu deinem Ziel. Und dafür danken wir dir und loben dich, dass du wunderbar regierst, wie es Psalm 147 sagt. Und dass du eben nicht nur die Sterne zählst und sie mit Namen nennst, sondern dass du auch unsere zerbrochenen Herzen heilst und unsere Wunden verbindest, Herr. Dass wir uns zu dir flüchten dürfen. Lehre uns doch, dir zu vertrauen, auch in allen Wirren der Politik und Geschichte. Lehre uns, dir treu zu sein und gib uns den Mut zu schreien wie Jotam, wenn du uns in eine solche Konfliktsituation hineinstellst. Bewahre uns davor, mit unserer Schuld Schaden anzurichten, noch für Generationen nach uns, andere zur Sünde zu verleiten durch unsere Sünde. Und schenk es doch, Herr, dass wir treu bleiben bis zum Schluss. Dass wir nicht deinen Weg verlassen. Und dass wir auch nicht versäumen, die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Wir bitten dich für unsere Gemeinden und für unsere Familien. Hilf doch, dass die nächste und die übernächste Generation da heimisch sind. Hilf doch, dass auch noch weitere Jugendliche dazukommen. Schenke unseren Gemeinden, dass die Jugendarbeit wieder wachsen kann. Schenke, dass wir Menschen heranführen an den Dienst für dich, dass wirklich in unseren Gemeinden Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen ausgebildet werden, Herr. Gib doch, dass wir nicht eine Tradition verwalten, sondern dass wir treu im Kampf des Glaubens stehen und dir dienen. Und dass wir uns auch nicht in unsere Häuser zurückziehen und es uns gut gehen lassen, sondern dass wir bereit sind, unser Leben einzusetzen im Dienst für dich, Herr. Wir wissen, dass wir von Anfang bis Ende auf deine Güte angewiesen sind. Und wir danken dir dafür und loben dich darüber, dass du regierst. Amen. Ja, danke. Ich werde jetzt erinnert daran, dass wir bei dem Lied, was wir jetzt singen,